Das Ehepaar ist etwa so 50 Jahre alt und sind beide starke Raucher. Ich sage mal schon bestimmt seit mindestens 30 Jahren. Wenn ich das Ganze hochrechne auf Basis von heutigen Preisen, ist der Hammer, was da rauskommt. Schätzt mal was. Bitte? Aber dicke, glaube ich. Also ich bin auf etwa 160, also auf Basis von heutigen Preisen wohlgemerkt, da komme ich auf 160.000 Euro. Wenn man nur die Hälfte nimmt, das ist schon echt ein Hammer. Und dann wählt man dabei noch Gesundheitsschäden, schwere Gesundheitsschäden, sind sehr wahrscheinlich. Wenn nicht sogar frühzeitiger Tod. Insofern passt das ein Stück weit auch zu meinem Untertitel, den ich hier genannt habe. Der offizielle Titel der Predigt soll heißen: Der Plan der Führer Israels und der Verrat des Judas. Ich habe dem einen Untertitel gegeben, ich habe mich oft schon mit dem Thema auch befasst. Der soll heißen, wie ihr das lesen könnt: Die mich hassen, lieben den Tod. Ist natürlich in erster Linie auf Gott bezogen, auf den Herrn Jesus bezogen. Aber das können wir auch auf jeden von uns beziehen. Die mich hassen, die können nur den Tod lieben. Geht gar nicht anders. Die wollen nichts anderes letztlich wie Tod. Hass, die Fortsetzung, die Steigerung ist jedenfalls unzweifelhaft Tod. Das ist ja auch das, was jetzt da in dem Krieg abläuft eigentlich auch. Positiv formuliert, und das habe ich auch als Sprüche 8 am Ende, deshalb könnt ihr auch mal Sprüche 8 aufschlagen, wer das mitlesen will. Sprüche 8 am Ende, ab Vers 32, davon habe ich das entnommen. Das ist also überdeutlich, wovon auch Sprüche 8 redet, überdeutlich. Überhaupt die Sprüche insgesamt ein Stück weit auch redet. Es geht viel um Weisheit, auch um Furcht Gottes. In Sprüche 8, das könnte man überschreiben mit der personifizierten Weisheit Gottes. Also damit ist der Sohn Gottes gemeint, ist unzweifelhaft. Kann jeder, der will, erkennen. Ich lese mal diese Verse. Nun denn, ihr Söhne, hörtet auf mich, denn glücklich sind die, die meine Wege bewahren. Hört auf Zucht und werdet weise, lasst sie niemals fahren. Glücklich der Mensch, der auf mich hört, indem er wacht an meinen Türen, Tag für Tag die Pfosten meiner Tore hütet. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Also schon an sehr vielen Stellen in den Sprüchen redet die Weisheit geradezu eindringlich zu den Menschen. Zum Beispiel Sprüche 7, Kapitel vorher, 1 bis 5. Da heißt es: Bewahre meine Worte und Gebote und meine Belehrung. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, dass sie dich leite. Verbinde dich mit Weisheit und Verstand, wie mit deiner Schwester. Auch Psalm 119 zeigt uns durchgängig dieses Bild. Also in wie vielen Versen, 176 Versen, wird uns der positive Bezug des Wortes Gottes in seinen verschiedensten Facetten zu unserem Leben gezeigt. Und wenn wir uns danach ausrichten, werden wir Bewahrung vor dem Bösen erleben. Und das wahre, das wirkliche, das ewige Leben haben. Wenn wir allerdings diese geistlichen Schätze da wegweisen von uns, ignorieren, verwerfen, ablehnen, dann wird genau das Gegenteil eintreten. Mit dem Bild der Hure und dem Jüngling in Sprüche 7 wird uns vorgeführt, wie die Verführung abläuft, die Verführung zur Sünde und was am Ende steht und wie sie dem, der in ihre Falle geht, das Leben nimmt. Am Ende heißt Sprüche 7, 23, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Und diese Wahrheiten ziehen sich durch die ganze Bibel bis hin in die Offenbarung. Dort lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 3, Vers 10, eine Verheißung, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, bezieht sich auf die kommende Trübsalzeit auch, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Also das Halten oder das Harren auf das Wort, das Vertrauen auf das Wort hat Verheißung, auf jeden Fall. Sprüche 8, 32 bis 36 zeigt deutlich die Konsequenzen auf, die von der Reaktion des Menschen auf den Ruf der Weisheit abhängen, vor allem in Bezug auf die Ewigkeit. Sie spricht einen Segen aus für die, die ihrer Unterweisung gehorsam Folge leisten. Sie verheißt Glückseligkeit denen, die eifrig an ihren Türen, an ihrer Tür wacht, die treu ihre Tore hüten. Sie verspricht Leben und verspricht Wohlgefallen Gottes denen, die sie finden, aber großen Schaden und Tod denen, die sie verfehlen. Und nur im Sohn Gottes, der personifizierten Weisheit Gottes, der das Leben selbst ist oder von dem es auch heißt, dass er der Urheber des Lebens sei, finden wir das wahre Leben, das ewige Leben vor allen Dingen auch. Und auch sinnerfülltes Leben hier, schon hier, heute. Außerhalb von ihm gibt es kein Leben. Wer ihn, sein Ziel, ihn als das Ziel verfehlt, wer ihn ablehnt, wer ihn hasst, wird das Leben niemals sehen. Für solche bleibt nur der Tod, der ewige Tod auch. Und derjenige ist selbst dafür verantwortlich. Er tut sich quasi selbst Gewalt an. Wenn ich ehrlich sein soll, wenn man drüber nachdenkt, dann sträubt sich's in uns, wenn wir ehrlich sind. Also bei mir ging das so. Also auch bei der letzten Aussage, alle, die mich hassen, lieben den Tod. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Meine Vernunft sagt, das kann doch gar nicht sein. Doch ich habe mich wirklich schon oft mit diesem Sachverhalt beschäftigt. Ich komme leider zu keinem anderen Ergebnis. So extrem ist das, wie es hier formuliert ist. Also manche Worte Gottes bestätigen das direkt oder indirekt. Die Menschen sind völlig in Finsternis. Sie sind eins mit dem Teufel, völlig auf seiner Seite, der im Gegensatz zu Gott nicht das Leben will oder sucht. Er sucht den Tod für jeden, möglichst für jeden. Da gibt es etliche Bibelstellen, zum Beispiel Johannes 3, Vers 16, da heißt es, die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Oder Johannes 8, 44, ihr seid aus dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Ihr handelt praktisch genauso, mit denselben Motiven und Begierden. Jener war ein Menschenmörder und ein Lügner von Anfang. In Apostelgeschichte 13, 46, da ist Paulus und Barnabas dabei, in Antiochien den Juden zuerst das Evangelium zu verkündigen. Und dann sagt er da, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Also sie stoßen es weg förmlich, sie wollen das nicht. Oder am Hebräerbrief werden die Empfänger gewarnt, die ihnen angebotene Rettung und damit das Leben zu verachten oder den Geist der Gnade zu schmähen. Wenn das hier nicht so stünde, dann wäre es auch nicht möglich. Beziehungsweise, weil es da so steht, ist es auch möglich, sowas zu tun. Das Leben, das wahre Leben zu verachten, den Geist der Gnade zu schmähen. Römer 3, Vers 11 hat ein abschließendes Urteil Gottes über die Menschen, dass keiner, der Gott sucht, keiner, der natürliche, der unerrettete Mensch will nichts vom wahren Gott wissen. Er findet es nicht gut, Gott in Erkenntnis zu haben, Römer 1, 28. Auch nicht gut, abhängig von Gott zu sein. Wenn er nur die Reichtümer dieser Welt hat, dann ist alles gut. Es reicht. Mir fehlt nichts. Wie viele sind wohl daran gescheitert, regelrecht zerschellt, an diesen Dingen, an diesem Streben nach Reichtum auch. Denken wir zwar an die vielen Lottogewinner, da habe ich mal einen Bericht gelesen, da ist kaum einer mit seinem vielen Geld zurechtgekommen. Es war in allen nicht zum Segen vom Grundsatz. Da denke ich auch an den verlorenen Sohn, an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da stürzen sich plötzlich Leute auf dich, wenn du Geld hast. Da hast du plötzlich viele Freunde. Die sorgen schon dafür, dass es unter die Leute kommt, das Geld. Also die Menschen lieben also weder das Leben noch suchen sie Gott. Sie sind Gott und damit dem Leben völlig entgegengesetzt. Weil der Mensch den Tod liebt, ist sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, dem Tode Frucht zu bringen. Jetzt komme ich langsam eigentlich auf die Botschaft. Die Prototypen eines solchen Menschen sehen wir zum Beispiel in dem Judas, der den Herrn Jesus überlieferte. Er hasste offensichtlich das Leben und liebte alles, was letztlich zum Tod führte, leiblich und auch ewig. Aber auch die religiösen Führer, mit denen Judas handelseinig wurde, beziehungsweise der Überlieferung des Herrn Jesus, die waren genau solche Typen. Die Frage ist, wer von ihnen die größere Verantwortung hatte. Gott hatte ihnen allen Gewaltiges gegeben. Denken wir allein an den Judas, der hat ja 3,5 Jahre Zeit verbracht mit dem Herrn Jesus in seiner Nähe, was der alles erfahren hat, gesehen hat. Der hat praktisch das Wort Gottes vor Augen gehabt. Bessere Belehrung, Unterweisung hätte er gar nicht kriegen können. Also er hat eine gewaltige Verantwortung dadurch gehabt. Und auch die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Obersten, die Hohenpriester, was hatten die? Einen Schatz eigentlich, ein Vorrecht, ein Wissen, eine Erkenntnis. Und haben nichts draus gemacht. Was haben die für eine gewaltige Verantwortung? Und haben auch die Werke des Herrn Jesus gesehen, die Zeichen, die Wunder, die Machttaten, die er tat. Also das Hauptziel der Predigt ist heute, uns viel mehr unsere Verantwortung für unser Handeln und Unterlassen deutlich vor Augen stehen zu lassen, dass uns das deutlicher wird, was wirklich Sinn macht, für Gott zu leben, zu seiner Ehre zu leben oder dem Tode Frucht zu bringen. Wir werden das noch sehen. Auch wir können das noch. Wir werden auch gewarnt, dass wir das nicht mehr tun sollen, sondern Gott die Ehre geben, ein sinnerfülltes Leben zu finden in dem Herrn Jesus. Ich lese mal die Verse, Lukas 22, 1 bis 6. Vielleicht habt ihr es schon aufgeschlagen, weiß ich nicht. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn heimlich umbringen könnten. Denn sie fürchteten das Volk. Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wurde und aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin, besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überlieferte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf zu überliefern. Ich bete noch kurz. Wer aufstehen kann, kann das gerne tun. Herr Jesus, wir stehen hier vor dir. Wir haben hohe Verantwortung vor dir. Über dem, was geredet wird, schenke du einfach Gnade, dass Wahrheit geredet wird, dass der Wahrheit entsprochen wird. Da fürchte ich mich wirklich davor, etwas Falsches weiterzugeben, damit die Geschwister nicht auf den falschen Weg kommen. Erbarm dich doch du auch da jetzt und schenke Gnade zum Reden, Gnade aber auch zum Hören. Schenke auch Gnade, dass wir es wirklich prüfen, jeder Einzelne, dass wir da auch unserer Verantwortung nachkommen. Und auch, dass das wirklich auch für uns alle zum Segen werden möchte. Darum bitten wir dich zu deiner Ehre. Amen. Ja, zuletzt hatten wir von Lukas 21, 5 ab über die zukünftigen Ereignisse gesprochen. Beziehungsweise der Herr Jesus hatte das getan, über die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus und über das Ende des Zeitalters, über die Wehen, die der Drangsalzeit vorausgehen werden, über die Drangsal selber oder Trübsalzeit und über seine Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Und jetzt nehmen die Dinge im Zusammenhang mit seinen Leiden weiter konkretere Gestalt an. Er hatte ja schon mehrfach angekündigt in dieser Weise, zum Beispiel Lukas 18, 31, er nahm die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und gespäht und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Hier heißt es im Vers 1, es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird. Zeitlich befinden wir uns also kurz vor dem Passafest. Es war der 13. Nisan. Und ich sag's gleich, überspring die nächsten etwa 4 Unterkapitel. Das führt viel zu weit. Wer daran interessiert ist, dem kann ich gerne mal ein Skript geben, zur Verfügung stellen, kann sich bei mir melden. Ich mache weiter bei dem Punkt Zusammenhang zwischen dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Also zwischen dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote gibt es einen Zusammenhang. Das will auch der Vers 1 ein Stück weit vermitteln. Das Fest der ungesäuerten Brote soll quasi den sittlichen Zustand derer darstellen, die das Passa feiern. Es begann am 15. Tag, also ich rede von dem Fest der ungesäuerten Brote, aber weil schon während des Passa kein Sauerteig erlaubt war, verknüpfen die Juden diese beiden Feste miteinander. Das zweite Fest, also das der ungesäuerten Brote, dauerte also 7 Tage und ist ein Bild auf die beständige Absonderung von der Sünde. Die geistliche Aussage von 1. Korinther 5, 7 bis 8, finde ich, befindet sich im Einklang damit. 1. Korinther 5, 7 bis 8. Da heißt, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Das ist unsere Stellung. Wir sind ungesäuert in unserer Stellung. Denn auch unser Passa, das ist die Begründung, denn auch unser Passa, Lamm, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem Ungesäuerten der Lauterkeit und der Wahrheit. Also das Halten der Festfeier, also unser Leben, wird manchmal unser Wandel, unser positiver Wandel im Sinne Gottes, nach dem Wohlgefallen Gottes, es wird, also diese Festfeier wird manchmal auf das Mahl des Herrn bezogen. Es ist sicher richtig, nur dort teilzunehmen, wenn unsere Sünden geordnet sind. Sicher richtig. Aber die primäre Bedeutung ist, dass alle wahren Gläubigen, für die das wahre Passalamm Christus geschlachtet wurde, die sind aufgefordert, ein Leben in Absonderung von allem Bösen zu führen. Das ist eigentlich die wahre Bedeutung. Wir kommen zu Vers 2. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn heimlich umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Also schon 1. Johannes 1, 11, da heißt es, er kam in das Seine und die Seinen nahmen nicht an. Und das setzt sich fort, wo immer man auch liest in den Evangelien. Wir haben es oftmals erfahren im Lukas-Evangelium. Man wollte sich ihm nicht unterwerfen. Viele stellten sich als seine Feinde heraus, die nicht wollten, dass er über sie herrsche. Wir hatten das in Lukas 19, 27. Sie wollten nicht sich unterwerfen, ihm nicht unterwerfen. Sie wollten nicht, dass er in ihrem Leben den Ton angibt. Und vom Beginn seines öffentlichen Dienstes an kam Ablehnung, kam Widerstand, kam Hass gegen den Herrn Jesus von Seiten der religiösen Führer vor allen Dingen. Und bald verstiegen sie sich in die Absicht, ihn zu töten. Matthäus 26, Vers 3, da versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes in dem Hof des hohen Priesters, der Kaiphas hieß, und ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Sie sagten aber nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entstehe. Was sie bewegte, ist uns auch klar, das war Neid, vor allen Dingen, weil er unter anderem auch viel mehr, mit viel mehr Vollmacht redete zu dem Volk, als wie sie jemals in der Lage gewesen wären. Ihre Worte waren dagegen total leer. Das können wir auch vergleichen mit heute. Höchstens ein Wassersüppchen wird heute noch geboten, allgemein. Ohne dass es ihm bewusst war, sprach der hohe Priester damals Kaiphas in diesem Zusammenhang eine Weissagung aus, Johannes 11, 49. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Der Plan, den Herrn Jesus zu töten, der Plan würde scheitern. In ihren Möglichkeiten, den Herrn Jesus umzubringen, waren sie ja ziemlich beschränkt. Zum einen, weil sie fürchten, das Volk könnte sich gegen sie wenden, weil das ganze Volk ihm anhing und hörte auf ihn. Und vor wenigen Tagen hatte man ja ihn auch als Messias bejubelt. Und von daher durfte diese Tat niemals am Passa vollbracht werden. Denn da kamen ja viele tausend Menschen zusammen und da befürchtete man einen Aufstand. Und dann waren dann auch da die römischen Soldaten, die römischen Behörden, die es ihnen nicht erlaubten, jemanden zu töten. Johannes 18, 31. Das stand nur dem römischen Statthalter zu. Johannes 19, Vers 10. Aber Gott hatte es im Alten Testament so festgelegt, dass das Passahlamm an einem von ihm festgelegten Tag geschlachtet werden musste, und das gilt erst recht für das wahre Passahlamm. Von daher musste dieser Plan, den Herrn Jesus nicht am Passa bzw. heimlich umzubringen, einfach nur scheitern. Wir kommen zu Vers 3. Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wurde und aus der Zahl der Zwölf war. Und er ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überliefere. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Also ich bin mir relativ sicher, dass es nur zwei Menschen gibt, die jeweils Sohn des Verderbens genannt werden. Einmal ist es der sogenannte Gesetzlose nach 2. Thessalonicher, vom Satan selbst ins Spiel gebracht werden wird, nachdem die Entrückung der Gemeinde Jesu stattgefunden hat. Und er wird dann auch vom Satan mit gewaltiger Kraft ausgerüstet werden, sodass er große und freche Dinge reden wird und Zeichen, Wunder und Machttaten der Lüge tun wird. Und hier ist es nun Judas, über den der Satan die absolute Kontrolle übernimmt. Satan kümmerte sich nun selbst um diese furchtbare und in seinen Augen wohl sehr wichtige Aufgabe. Und dadurch geriet der Judas unter eine völlige Fremdherrschaft, und zwar im Extrem. In Johannes 17, Vers 12 redet der Jesus von ihm als dem Sohn des Verderbens, der im Gegensatz zu allen anderen Jüngern nicht gerettet war. Er hatte sich, obwohl genug Gelegenheit war, niemals bekehrt. Er war ein für ewig Verlorener. Er war völlig in dem Bösen und er bewies damit auch letztlich seinen Hass gegen den Sohn Gottes und seine Liebe zum Tod. Vielleicht noch eine kleine, vielleicht Nebensächlichkeit. In Johannes 13, 27 wird zwar ein anderer Zeitpunkt für diesen Vorgang des Hineinfahrens in den Judas, des Satans angegeben, und zwar während des letzten Passamahls, aber letztlich dürfte das unerheblich sein. Vielleicht betont Lukas auch genau das, die Tatsache als solches war das Entscheidende. Wir können durchaus sagen, dass der Judas jetzt nur noch eine willenlose Marionette in der Hand des Teufels war. Wie auch immer, die religiöse Führung ging quasi auf einen Pakt mit dem Teufel ein. Einmal, Vers 4, sie legten sich einen Plan zurecht und besprachen die Taktik, die Strategie. Könnt ihr mir vorstellen, wie er ihn an sie ausliefern oder überliefern könne. Die religiösen Führer waren offensichtlich hochzufrieden mit ihrem Werkzeug und kamen überein bezüglich des Verräterlohns, Vers 5. Und Judas war offensichtlich sehr bemüht, den Herrn Jesus ohne Volksauflauf zu überliefern, Vers 6. Man könnte sich vielleicht noch die Frage stellen, warum das Mitwirken des Judas überhaupt notwendig war. Es war doch sicher kein Problem, den Herrn Jesus ausfindig zu machen. Aber gerade weil man einen Auflauf, einen Aufruhr des Volkes verhindern wollte, war Judas doch sehr wichtig. Er wusste nämlich genau, wo sich der Herr Jesus zu gewissen Zeiten aufhalten würde und vor allem, wo dabei nur wenige Menschen zugegen waren. Also das Unheil konnte nun unaufhaltsam seinen Lauf nehmen. Eigentlich bin ich mit der Auslegung damit zu Ende. Ich komme eigentlich mehr mal zu ein paar Belehrungen oder Anwendungen. Das erste, der göttliche Ratschluss und die Verantwortung des Menschen. Obwohl alle diese Geschehnisse um das Erlösungswerk des Herrn Jesus nach dem Ratschluss Gottes gefasst vor ewigen Zeiten stattfanden, kann sich keiner der daran Beteiligten auch nur irgendwie aus der Verantwortung stehlen. Sie gehen alle Gottes gerechtem Gericht entgegen, auch der Judas, und zwar wird er sich verantworten müssen für jeden Schritt seiner negativen Entwicklung und auch für alle seine bösen Werke. Und das Wort Gottes zeigt uns sehr deutlich, dass jeder Mensch gegenüber Gott verantwortlich ist für seine eigene Sünde beziehungsweise gerichtet werden wird gemäß seiner Werke. Judas 14 zum Beispiel, da steht, es hat aber Henoch, der siebte von Adam an, von ihnen geweissagen gesagt, siehe, der Herr ist gekommen mit allen seinen heiligen Myriaden. Und zwar Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Oder Offenbarung 20, 11 bis 15, da sehen wir das auch ganz deutlich, dass Gott hier die geistlich Toten, das sind die Verlorenen, richten wird, entsprechend nach dem, was in Büchern geschrieben ist. Also bei Gott ist alles aufgezeichnet. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also das müssen ja, ich komme aus dem IT-Bereich, habe da viel mit zu tun gehabt, mein ganzes Leben lang. Und das müssen ja Daten über Daten sein, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also, ich kann ein bisschen was über Gigabytes und Terabytes sagen, aber was das hier betrifft, ist unvorstellbar, sprengt allen Rahmen. Kann sich kein Mensch vorstellen, was das bedeutet. Aber bei Gott, ihr könnt sicher sein, ist alles absolut haarklein und minutiös aufgezeichnet. Es wird ihm nichts durch die Finger gehen. Nichts wird unbeachtet bleiben. Es wird ein absolutes gerechtes Gericht sein auch. Nach ihren Werken, im Bild gesprochen, heißt das, die Leute, stellen wir uns einen, nennen den Namen ruhig mal Putin oder Hitler oder Stalin oder Mao Zedong, der war bisher angeblich der größte Massenmörder aller Zeiten, die werden im Bild gesprochen sehr tief in der Hölle sitzen. Sehr tief. Die werden sehr viel leiden. Also bei Gott gibt's absolute Gerechtigkeit. Und hat der liebe Herr Putin, der wird auch ziemlich weit unten sitzen, da bin ich mir ganz sicher. Oder auch ein Hitler, sehe ich kaum einen Unterschied dazwischen. Also, das wird ganz klar so sein. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Und auch in Bezug auf den Judas sagt der Herr Jesus später in Lukas 22,22, und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, nach dem Ratschluss Gottes. Er geht dahin nach dem Ratschluss Gottes. Er geht seinen ganzen Weg nach dem Ratschluss Gottes. Vielleicht passieren auch jetzt verschiedene Kriege, haben wir ja schon gehört. Höchstwahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich nach dem Ratschluss Gottes. Aber die Menschen, die da beteiligt sind, die hier die Entscheidung getroffen haben, die hier die Fäden gezogen haben, die Strippen gezogen haben, die werden Gott nicht entgehen. Absolut nicht. Die können jetzt schon mal erzittern, würde ich sagen. Da heißt es dann hier in Bezug auf Judas, wehe aber jene Menschen, durch den er, der Sohn Gottes, überliefert. Wehe dem. Petrus hatte auch dieses menschliche Handeln seitens Judas und der religiösen Führung ziemlich hautnah miterlebt. Vielleicht spielt das auch eine Rolle in Apostelgeschichte 2,23. Da sagt er Ähnliches. Da geht es um den Herrn Jesus, der nach bestimmtem Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist. Den habt ihr, das sind die Juden, durch die Hand von Gesetzlosen, sie alle haben ihre Verantwortung, die Juden, auch die Gesetzlosen, an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Auf der anderen Seite können wir sogar laut ins Staunen kommen über diesen bestimmten Ratschluss Gottes und ins Loben kommen. Wir sollten ihn loben und dafür danken, dass unser Herr Jesus, der Sohn Gottes, dadurch zum Weg und zur ewig gültigen Rettung wurde. Er hat diesen Weg zu Gott, wie heißt es da, eingeweiht. Und wir können so dankbar sein, dass wir nun dieses Weges sein dürfen. Diesen Begriff in Bezug auf Kinder Gottes, Gläubige, wahre Gläubige, das finden wir dreimal mindestens in der Apostelgeschichte, dass wir jetzt dieses Weges sein dürfen oder auch die damals. Das nächste ist die Basis und die Entwicklung von Veranlagungen bzw. Wesenszügen. Kann sein, dass vielleicht manch einer nicht so ganz mitgehen kann, weiß ich nicht, aber ich bin überzeugt. Man kann bestimmt nicht sagen, dass Judas mit einem Schlag so negativ, so absolut böse war, in diesem Stand war, dass er das vollbracht hat. Mit Sicherheit nicht. Da war eine Entwicklung vorangegangen. Und so wie jeder Mensch gewisse Fähigkeiten in die Wiege gelegt bekommt, Talente. So ist es auch mit unseren Wesenszügen. Jeder bekommt positive und auch negative Veranlagungen bzw. Wesenszüge mit auf den Weg. Wer Kinder hat, ich glaube, der kann ein Lied davon singen. Zusätzlich hat das Umfeld eines Menschen, zum Beispiel die Familie, die Schule, der Arbeitsplatz, Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen. Genauso prägen bestimmt auch bestimmte Ereignisse, Erlebnisse oder sogenannte Schicksalsschläge einen Menschen. Und lädt nun ein Mensch unter anderem wegen dieser Dinge Schuld auf sich oder benimmt sich total daneben, kann er sich vor Gott nicht wegen seiner Veranlagung oder seiner Entwicklung entschuldigen. Gott wird ihn zur Verantwortung ziehen. Wir als Kinder Gottes haben zu lernen, mit diesen Dingen beherrscht umzugehen, uns nach dem Geist Gottes leiten zu lassen, dass diese Dinge nicht zum Ausbruch kommen. Wir können das Fleisch nur auf Abstand halten, auf Distanz halten, mehr nicht. Das Fleisch ist unveränderbar. Die Dinge sind in uns drin. All das Böse, was wir in der Welt sehen. Selbst der Krieg, der Streit, der geht bis in die Familien. Wir sind nicht in der Lage, vom Fleisch her, in Frieden zu sein, auch in der Ehe zum Beispiel. Unmöglich. Wir sind ständig aneinander am Reiben. Wir brauchen sie nur ein bisschen gehen zu lassen, nur ein bisschen laufen zu lassen, nicht in der Gewalt haben. Schon passiert. Also Gott wird uns zur Verantwortung ziehen. und selbst noch dafür, wie wir uns in verschiedenen Passagen und Entwicklungsschritten unseres Lebens weiterentwickelt haben oder wo wir die bösen Wesenszüge haben laufen lassen. Also in diesen Dingen, wir bewegen uns immer wieder, und wenn wir nicht wirklich wach sind, geistlich wach sind, immer tiefer in das Böse hinein und somit immer mehr da in eine Richtung, die völlig umgekehrt geht, wie sie Gott für uns will. Also auch beim Judas war das sicherlich der Fall. Was waren nun seine wesentlichen Schwachstellen oder negativen Wesenszüge? Was können wir daraus lernen? Wir hatten es schon gesagt, er war ein falscher Jünger, ein Ungerechter. Er hat sich nie bekehrt, obwohl er genug Gelegenheiten dazu gehabt hätte. An der Stelle kann man nur warnen, jeden Einzelnen von uns, der vielleicht noch nicht diesen Schritt gegangen ist, zum Herrn Jesus sich wirklich bekehrt hat, der vielleicht kurz davor steht, schiebt das nicht raus. Weil du weißt niemals, ob Gott nochmal so wirken wird an deinem Herzen, ob er sich nochmal so ins Licht stellen wird, dass du dich bekehren kannst. Kein Mensch kann sich bekehren, wann er denkt. Ich habe das vielleicht schon mal gesagt, hier einen Nachbar gehabt, der hatte mal gemeint, war noch nicht lang, wo wir uns bekehrt hatten, da haben wir so auch über Glauben gesprochen, haben ihm Zeugnis gegeben, da hat er auch so gemeint, damals war er vielleicht so Anfang 30, ach, ich kann mich noch bekehren, manchmal, wenn ich mal Rentner bin. Also wenn ich ihn heute sehe, da hat sich nichts getan, im Gegenteil. Alles gefährlich, sehr gefährlich. Man weiß nicht, ob Gott noch mal wirklich ruft, so ruft, dass ich wirklich wach werde und dass ich wirklich so viel Licht habe, umzukehren. Oder dass er mich nochmal so überwältigen wird, wie es vielleicht schon mal war. Und ich habe doch zum Schluss die Kurve nicht gekriegt. Also Judas hatte sich nicht bekehrt, obwohl er Jesus ihm bestimmt, können wir davon ausgehen, in gewaltiger Geduld und Liebe begegnet war. Das zweite ist seine Berufung, sein Dienst. Was können wir daraus lernen? Warum hat denn überhaupt der Jesus trotzdem berufen, obwohl er das alles wusste? Ein wahrscheinlicher Grund vielleicht, nur so konnten sich die Verheißungen des Alten Testaments erfüllen. Zum Beispiel wurde prophezeit, dass er mit dem Messias Brot aß und dann die Verse gegen ihn erheben würde. Psalm 41. Oder ein Freund und Vertrauter würde sich ihm als Feind erweisen. Psalm 55. Also auch wenn der Jesus ihn sogar mit in den Dienst nahm, gibt es uns als Gemeinde keinerlei Recht, dass Ungläubige in der Gemeinde dienen. In der Gemeinde dienen oder an der Gemeinde dienen. Also das ist auf jeden Fall das Zeugnis der Lehrbriefe. Das sagt auf jeden Fall ganz deutlich in Epheser 2, 8 bis 10, dass ein solcher zuerst geschaffen werden muss in Christo Jesu und dann kommt es zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Bevor er nicht neu geschaffen ist, in Christus Jesus, kann er niemals diese Werke tun. Unmöglich. Dann das dritte, Judas war ein Heuchler. Also es dürfte völlig klar sein, wie ich schon sagte, dass er Jesus wusste, mit wem er es hier zu tun hatte. Also alle Menschen sind vor ihm, möchte es im Sinn von Psalm 139 sagen, wie ein aufgeschlagenes Buch liegen wir alle vor ihm. Der Jesus kennt jeden Menschen bis ins Verborgene des Herzens hinein. Das steht so auch im Neuen Testament geschrieben, dass er einmal das Verborgene der Herzen richten wird. Bei uns. Also schon bald aber offenbarte der Jesus den Judas aber als einen Teufel, das hat er auch gemacht. Obwohl, trotzdem haben es die Jünger nicht begriffen. Die haben die Schauspielerei bis zum Schluss nicht durchschaut. Also, die Heuchelei, das möchte ich auch sagen, tritt oft in Verbindung auf mit Stolz. Zum Beispiel, ich glaube, das gilt wahrscheinlich jedem von uns, haben wir uns von uns bei den Geschwistern ein Bild aufgebaut oder meinen, die Geschwister hätten von uns ein Bild, wie wir uns so geben, wie wir so stehen, auch im Glauben stehen, unseren Glaubensstand betreffend, wie fromm wir sind, wie heilig. Und dann neigen wir dazu, sehr Acht zu haben, dass da bloß kein Kratzer dran kommt. Alles zu übertünchen irgendwie, was Gefahr läuft, dem Bild einen Kratzer zuzufügen. Also auch das ist irgendwo Heuchelei. Und auch in Bezug auf die Bruderliebe wird es zumindest dreimal erwähnt, dass auch im Zusammenhang mit der Bruderliebe Heuchelei keinen Platz finden soll. Das Letzte noch vielleicht, Judas war von Habsucht geprägt, hatte einen Hang zum Geld, er war ein Dieb. Vielleicht war das am Anfang nur was Kleines, Unscheinbares, vielleicht gar nicht so schlimm in seinen Augen, aber am Ende so gewaltig und unbeherrschbar, dass er deswegen Herrn Jesus überlieferte. Also Habsucht ist sowas von gefährlich, auch wie andere Sünden, auch Hurerei, weil sie sich da oft im Versteckten, im Verborgenen entwickelt und sich tummelt. Einfach nicht so erkennbar ist. Ein Mangel an Freigebigkeit ist auch damit oft verbunden. Aber wie gesagt, das wird meistens auch nicht so schlimm empfunden. Geiz und Mangel an Freigebigkeit lassen sich leicht wegargumentieren. Finden wir immer Argumente dafür, kein Problem. Also Habsucht, das haben wir auch beim Judas gesehen, kann zu Verderben und sogar zu Tod führen. Beispiele haben wir noch viel mehr in der Bibel. Der Achan zum Beispiel war einer, die Ananias, Sapphira oder diese Gehasi, der Knecht von Elisa. Vielleicht noch etwas zum Schluss. Wie kann ein Mensch unter Fremdherrschaft geraten oder dahin, dass er statt selbst beherrscht zu leben, beherrscht wird? Einen typischen Ablauf für sowas, eine Entwicklung finden wir zum Beispiel bei allen typischen Süchten, Drogen, Alkohol, Rauchen oder wenn Menschen dahin neigen, sich mit allerlei bösen Gedankengut angeregt durch die Sinne zu beschäftigen, Lügen, auch Verschwörungstheorien, dunkle, niederdrückende Gedanken bei zu Depressionen neigenden Leuten, Hurereigedanken, gerade alle möglichen Lügen, die sich über das Internet in rasanter Geschwindigkeit zurzeit verbreiten, haben Hochkonjunktur und üben eine gewaltige Anziehungskraft aus. Zum Beispiel hier jetzt gerade ganz aktuell im Rahmen der Pandemie oder auch vor allen Dingen auch im Rahmen dieses Ukraine-Kriegs wird hier unheimlich mit Lüge gearbeitet. Und sie sind gerade so ein Werkzeug des Teufels, mit dem er sich die Menschen, auch Gläubige, infizieren möchte und auf eine falsche Bahn bringen möchte. Und auch darin übrigens wirft, haben wir auch in letzter Zeit viel darüber gehört, über die Schatten, über die Vorläufer der Drangsalzeit, über die Wehen, auch darin wirft diese kommende Trübsalzeit oder Drangsal Jakobs ihre Schatten voraus. Diese Zeit wird extrem von Lüge geprägt sein. 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis Vers 12. Ihn, von dem Gesetzlosen ist die Rede, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also auch hier in diesem Text allein mindestens zweimal von Lüge die Rede. Und Gott sendet zusätzlich noch eine wirksame Kraft des Irrwahns. Also ich habe in dieser Zeit schon oft an diese Stelle denken müssen. Es kann nur davor gewarnt werden, sich ständig per Handy oder Computer in solche Abhängigkeiten verstricken zu lassen. Es gibt für uns was weit, weit Besseres. Sprüche 4, Vers 23, bekannter Vers. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle alles des Lebens. Alles Böse in uns beginnt schon dort, wo wir mit unseren Sinnen Dinge wahrnehmen oder aufnehmen und die wir dann danach weiterentwickeln lassen, sich weiter spinnen lassen, die sich dann in unseren Herzen festsetzen, die danach zu Unterlassungen und zu Handlungen führen, die Gott nicht gefallen. Die allermeisten Menschen sind der tiefsten Überzeugung, ach, mach doch nichts und ich habe das schon im Griff, habe ich schon oft gehört, erst vor kurzem wieder. Wenn ich will, kann ich wieder aufhören damit. Das ist eine völlige Fehleinschätzung, würde ich sagen. Irgendwann überschreiten Sie einen Punkt, eine Linie, eine Grenze, ohne dass Sie es wahrnehmen. Das behaupte ich mal. Bin mir ziemlich sicher, weil ich es selber schon erlebt habe. Und dann gibt es kaum noch oder kein Zurück mehr. Beziehungsweise der Weg, da wieder rauszukommen, ist unendlich schwer bis unmöglich. Auch kaum ein anderer Mensch kann einem solchen helfen. Doch, das möchte ich auch sagen, doch wir als Gläubige haben hier einen unwahrscheinlichen Vorteil, eine Möglichkeit in solchen Fällen, wenn nötig, auch mit Hilfe von vertrauenswürdigen Geschwistern, wirklich aus dieser Not heraus zum Herrn Jesus zu rufen, dass er uns da wieder raushilft. In 1. Korinther 6, 12 heißt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das möchte ich auch sagen. Es gibt sogar Dinge, die zuerst im ersten Gang harmlos sind. Wirklich harmlos. Nicht nur erscheinen, die sind harmlos. Und nicht sündig sein müssen. Zum Beispiel kann ich mich einsetzen auf sozialem Gebiet oder kann mich für Menschenrechte umsetzen, für die Umwelt, für gesunde Ernährung. Alles kein Problem. Doch die Gefahr besteht, dass ich mich darin völlig verliere und dass mich diese Dinge völlig beherrschen. Ich hatte mal einen älteren Arbeitskollegen, der hat so komische, wie heißt das Zeug, in Blumentöpfen gezogen, so Keime da, ich weiß nicht mehr was. Es war auf jeden Fall was unheimlich Gesundes in seinen Augen. Auf jeden Fall, der hat irgendwann, wenn du irgendwie ins Gespräch kamst, jetzt nicht fachlich, so nebenbei persönlich, irgendwie über persönlich, der hat nur noch davon geredet, nur noch. Das war so ein ganzes Thema. Mehr wusste ich nicht mehr. Und mir selber ist schon mal so gegangen, es hätte mich vor Jahren mal beinahe hingerafft, wegen eines Themas, Glyphosat. Sagt ihr das was? Glyphosat. Eher bekannt unter dem Vertriebsnamen oder Produktnamen Roundup. Das ist ein Mittel zur Unkrautbekämpfung. Und ich habe ja in der Zeit, also ein ganz giftiger Wirkstoff übrigens, der befindet sich übrigens mittlerweile nachgewiesenermaßen im Nahrungsmittelkreislauf, auch im Organismus von Menschen ist es schon sehr nachgewiesen. Erschreckend viele Leute haben das schon im Blut und im Urin. Auf jeden Fall, ich habe damals in der Landwirtschaft gearbeitet, mitgeholfen bei meinem Schwiegersohn. Das Thema hat mich sowas von beherrscht. Da bin ich überhaupt dazu gekommen, auch darüber, weil das dort ständig eingesetzt wurde, an allen Ecken und Enden. Glyphosat oder Roundup. Also schon zur Unkrautbekämpfung, dann zum Schluss wird es dann eingesetzt, um das Getreide kurz zu spritzen. Der Christian kennt sich gut aus. Der Halm soll nicht so lang werden und das soll schon zur Reife gebracht werden, gleichmäßig zur Reife, glaube ich. Gell? Das ist alles gleichmäßig, weil wenn man das nicht macht, dann sind immer mal hier und da grüne Halme dabei oder Ähren dabei, die sind nicht so ganz reif. Auf jeden Fall wird das Zeugs regelrecht, das Getreide regelrecht damit reif gespritzt. Und dann behauptet man, dass sich das nach einiger Zeit, nach 14 Tagen, 3 Wochen wieder völlig abgebaut hat. Nichts mehr da, alles verschwunden. Denkst du, kann ich mir sagen. Das stimmt nicht, eine Lüge. Auf jeden Fall war ich da so rein verstrickt und ich habe mich erwischt dabei, dass ich morgens in mein Kämmerlein gegangen bin und habe schon mal am Computer geguckt, was gibt es denn da Neues zu dem Thema. Vor allem anderen so ungefähr. Oder fast vor allem anderen. Und da habe ich gemerkt, irgendwann was Sache ist, habe ich aufgehört mit irgendwann. Also ich konnte noch aufhören. Es ging noch. Ich bin wieder rausgekommen, zum Glück. Also den besten Schutz und die wirkliche Bewahrung finden wir in der personifizierten Wahrheit Gottes. Damit komme ich wieder am Anfang. Und wenn wir uns mit dem Herrn Jesus verbinden und beständig seine Gemeinschaft suchen, nicht nur als Hörer allein natürlich, sondern wir müssen auch den nötigen Gehorsam folgen lassen. Zum Beispiel das Böse meiden und am besten schon im Keim ersticken. Sünde bekennen und auch lassen oder mindestens den festen Entschluss fassen, die Sünde zu lassen. Oder das Böse mit Gutem überwinden lernen. Beziehungsweise das Böse ablegen, stattdessen Gutes anziehen. Oder Gutes tun. Auch die Gemeinschaft untereinander, möchte ich noch sagen, ist äußerst wichtig. Es ist wichtig auch, dass wir hier zusammenkommen als Gemeinde. aber auch persönlich als Geschwister unter der Woche. Und dabei sollten wir wirklich aufeinander Acht haben, wie es in Hebräer 10 heißt, aufeinander hören, uns ermutigen, uns helfen, uns was sagen lassen auch und auch Mut haben, die Geschwister zu ermahnen, wenn es nötig ist, wenn wir auf falschen Wegen sind. Kommt zum Schluss. Also wir haben hoffentlich gesehen, dass sich der natürliche Mensch völlig in Finsternis befindet. Von daher geht er einen Weg der Sünde, der hinabführt in die Kammern des Todes, zu den Kammern des Todes, Sprüche 7, 27. Von dort, wo ewige Qual, ewige Pein sein wird, gibt es keinen Weg mehr zurück, keinen Kommen mehr. Nur wenn Gott dem einzelnen Sünder Gnade erweist und Licht über seinen Zustand schenkt, kann er diesem Schicksal entgehen. Doch er muss dann auch einwilligen in dieses Rettungsangebot Gottes. Zum sage ich nochmal, lass dich überwinden von Gott. Der natürliche Mensch liebt also den Tod, er liebt nicht das Leben. Er sucht auch nicht Gott. Und von daher ist es eine Zwangsläufigkeit, dass er dem Tode Frucht bringt. Gibt es übrigens zwei Stellen, Römer 6 und Römer 7, wo das genannt wird. Dieser Ausdruck, dem Tode Frucht bringen. Einer wie Judas hatten wir gesehen und die religiösen Führer waren genau solche Typen und zwar im Extrem. Wehe den Menschen, die den gleichen Weg, vielleicht nicht in diesem Extrem, aber den gleichen Weg prinzipiell gehen an dieser Stelle, können wir nur innehalten und dankbar sein, dass Gott uns in unserer einzigen Blindheit erleuchtet und durch Gnade gerettet hat. Doch als wahre Gläubige sind wir vom Fleisch immer noch dieselben, wie ich schon gesagt habe, wie die Ungläubigen. Das Fleisch ist unveränderbar, unverbesserbar. Von daher besteht schon Gefahr. Also wenn es uns an Liebe zum Herrn Jesus mangelt, dann zieht es uns in entsprechendem Maß hin zur Sünde und damit wiederum zu Niedergang, zu Verderben und Tod. Nicht falsch verstehen. Denken wir zum Beispiel an das, was David in Psalm 32 über seine Erfahrung sagt mit der Sünde. Solange er die Sünde nicht bekannt hatte, was sagt er da? Furchtbares erlebt eigentlich. Psalm 32, Vers 3. Allein der Satz müsste schon reichen. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Nacht und Tag lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Gluten. Wobei der Tod nicht nur ein Zustand ist oder ein im Sinne Gottes absolut negatives Ergebnis, sondern der Tod, das haben wir auch letztens immer wieder gehört, auch von 1. Korinther 15 her, sondern der Tod ist auch eine Person der Finsternis. Da heißt zum Beispiel, da könnten wir jetzt viele Stellen zitieren, gerade aus dem 1. Korinther 15, Vers 26 zitiere ich mal, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Also wenn wir unserem Fleisch Raum geben und sündigen, dann geben wir wiederum dem Tod die Ehre, einem Feind Gottes. Anstatt mit unserem Wandel das Lob für unseren Herrn Jesus zu vermehren, nach dem Maß der Sünde bringen wir wiederum dem Tode Frucht. Und das sollte für uns Gläubige eigentlich der Vergangenheit angehören. Jetzt sind wir nicht mehr im Fleisch. Das ist unsere Stellung. Da haben wir eigentlich nichts mehr verloren, auch von unserem Wandel her. Dem sollten wir keinen Raum mehr geben. Und wir sind der Sünde gestorben. Römer 6. Haltet auch ihr euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christo Jesu. Doch unabhängig davon, ich habe vorhin Tod erwähnt, hat nichts mit dem Tod, mit dem ewigen Tod auf jeden Fall zu tun. Obwohl wir auch wissen, dass Gläubige, das wird uns ja bezeugt in der Schrift, auch durch Sünde zu Tode kamen. Denken wir nur an den Jakobusbrief oder 1. Johannesbrief oder 1. Korinther 11, da wird es ja genannt. Also unabhängig davon steht eines felsenfest, wenn wir wirklich wiedergeboren sind und führen ein Leben, was Gott, selbst wenn wir ein Leben führen, was Gott zum Teil nicht gefällt, und das machen wir manchmal gar nicht so selten wahrscheinlich, dann bleiben wir trotz allen Fehltritten und Sünden immer noch Kinder Gottes. Wichtig ist, dabei nicht zu bleiben, zu bekennen und umzukehren. Ein Vers noch zum Schluss, Hebräer 6, 18 bis 20, zumindest teilweise fange ich bei 18 an. Die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Wenn er dort ist und als Vorläufer hingegangen ist, allein der Begriff Vorläufer sagt schon, wir werden ihm mit Sicherheit nachkommen. Jo, das war's. Wir beten noch. Herr Jesus, wir preisen dich und loben dich für diese festen Zusagen aus deinem Wort, auch dass wir auf Hoffnung hin errettet sind. Und in dieser Hoffnung werden wir niemals zu Schanden werden, weil diese Hoffnung zurückgeht auf dein festes Wort, auf deine festen Zusagen und Verheißungen. Und die stehen. Du kannst niemals zurück von deinem Wort, weil du nicht einer bist, wie hier oft beschrieben wurde, ein Lügner. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Herr, wir wollen dir danken, dass ansonsten dir wirklich alle Dinge möglich sind. Und wir beten auch, dass du uns erhältst und trägst weiter und Gnade schenkst zu einem Wandel, der wirklich dir gefällt. Hilf uns auch tagtäglich, dir zu folgen, auch ins stille Kämmerlein zu folgen und wirklich bei dir zu sein, Gemeinschaft zu haben, auferbaut zu werden, zurechtgewiesen zu werden, überführt zu werden und dass die Hoffnung wirklich genährt wird und dass unser Glaube befestigt wird, dass wir fest werden im Glauben und dir damit auch ganz praktisch im täglichen Leben die Ehre geben. Amen.